Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
They may try to keep Taiwan from visiting or participating.
Sie mögen versuchen, Taiwan von Besuchen oder der Teilnahme an anderen Veranstaltungen abzuhalten, aber sie werden Taiwan nicht isolieren, indem sie uns daran hindern, dorthin zu reisen.
Sie werden uns nicht daran hindern, nach Taiwan zu reisen. So spricht da Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, deutliche Worte. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Und guten Tag, Frau Ohlberg.
Guten Tag.
Frau Ohlberg, Sie sind Senior Fellow im Asienprogramm des German Marshall Fund, Schwerpunkt Chinas Machtpolitik und auch Taiwan. Vor genau 3 Wochen besuchte Nancy Pelosi Taipeh. Dazu 2 mögliche Interpretationen. Version 1. Eine renitente ältere Dame, dritthöchste Repräsentantin der USA, provoziert mutwillig China vor der eigenen Haustür. Oder? Version 2. Eine engagierte 82-Jährige trägt mutig im Jeanne d'Arc-Modus sozusagen die Fackel von Demokratie und Freiheit in den Westpazifik. Your choice.
Ja, weder noch und sowohl als auch. Also ich glaube, das Wichtige hier ist, das ein bisschen zu entpersonalisieren. Ich weiß nicht, was Nancy Pelosi sich persönlich gedacht hat. Aber als Gesamtstrategie ist das Schicken von Delegationen nach Taiwan aus westlichen Ländern nicht unbekannt. Sie ist jetzt die hochrangigste Vertreterin, Repräsentantin seit 25 Jahren. Aber es gab auch seitdem weitere Delegationen und es gab natürlich auch vorher schon Delegationen, inklusive aus der EU und aus EU-Ländern. Und der Hintergedanke von solchen Delegationen ist in der Regel, China versucht Taiwan immer stärker auf der internationalen Bühne zu isolieren. Und um da symbolisch, aber auch zu signalisieren, dass man Taiwan weiterhin unterstützt, schickt man eben diese Delegationen dorthin, um quasi dieser diplomatischen Isolierung etwas entgegenzuwirken.
Jetzt hat der Konflikt Taiwan-China ja schon einen gehörigen Bart. Genauer, den gibt es seit etwa einem Dreivierteljahrhundert. Und in regelmäßigen Abständen knallt es hörbar zwischen den Protagonisten, wie jetzt mit Pelosi. Ist der aktuelle Knall irgendwie originell oder ist das doch nur Eskalationsbusiness as usual?
Also wenn Sie sich die Reaktion in Taiwan selbst anschauen, werden Sie feststellen, dass die Reaktion dort um einiges gelassener ist als bei uns auch. Da ist die Reaktion tatsächlich eher so, ja, China droht uns halt ständig und China macht ständig irgendwelche Manöver und daran sind wir schon gewöhnt und dementsprechend gelassen sieht man das auch. Jetzt Raketen über Taiwan hinweg in die japanische exklusive Wirtschaftszone reinzuschießen, ist schon eine Eskalation. Ja, also das ist aus meiner Sicht schon etwas, was man ernst nehmen sollte. Aber ich würde auch davor warnen, das als reine Reaktion auf den Pelosi-Besuch zu sehen. Also in der Regel hat China durchaus seinen Plan und hat bestimmte Pläne bereits gemacht und sucht dann tatsächlich einen Grund, um es auch durchführen zu können.
Wenn wir mal vor Ort schauen, was passiert da gerade? Pelosi ist weg, die Chinesen machen Manöver vor und die Amerikaner schicken weitere Delegationen auf die Insel. Also jede Delegation kriegt jeweils ihr eigenes Manöver ab, so hat man den Eindruck. Albern oder riskant?
Naja, in China steht jetzt im Herbst der 20. Parteikongress an, wo Xi Jinping sich vermutlich eine dritte Amtszeit gönnen wird. Im Vorfeld zu dem Pelosi-Besuch hat man sehr stark gedroht, also auch teilweise über informelle Kanäle. Wir werden dieses Flugzeug abfangen, wir werden dies und das und jenes tun. Und das hat man sich natürlich am Ende doch viel stärker zurückgehalten. Das heißt, man muss jetzt erstmal aus chinesischer Sicht weiterhin zeigen, wir haben hier das Sagen und uns könnt ihr nicht einfach eine Delegation hinschicken und dementsprechend auch jetzt erstmal die weiteren Reaktionen auf weitere Delegationen, die es so vorher, glaube ich, nicht gegeben hat. Also es haben ja auch schon andere Delegationen früher Taiwan besucht. Aber jetzt muss man halt erstmal zeigen, dass man die Oberhand hat.
Die Insel Taiwan, das sind 23 Millionen Menschen, 160 Kilometer vor der chinesischen Küste. Nach Ihren Ausführungen jetzt, besteht aktuell ein Kriegsrisiko in der Straße von Taiwan?
Also aus meiner Sicht ist die präferierte Option von der Volksrepublik auch weiterhin Taiwan so stark unter Druck setzen zu können, dass es auch ohne eine militärische Invasion einer Vereinigung mit dem Festland irgendwann zustimmt. Wie realistisch das ist, ist eine andere Frage, aber ich glaube, die präferierte Option ist tatsächlich, wir üben weiterhin ökonomischen Druck auf Taiwan aus, wir isolieren Taiwan weiterhin diplomatisch, wir machen psychologische Kriegsführung, wir drohen und hoffen, dass wir irgendwann durch eine Mischung aus ökonomischen Anreizen, ökonomischen Strafen und Druck doch irgendwie die Gesamtbevölkerung dazu kriegen, dass sie sich für eine Regierung entscheiden, die stärker wieder mit China zusammenarbeiten möchte. Das ist die präferierte Option, deshalb rechne ich in diesem Jahr nicht damit, dass es zu einer Invasion kommt. Aber auf langfristige Sicht ist dieses Problem natürlich schwer zu lösen, weil die VR möchte Taiwan als Teil der VR haben. Und Taiwaner, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie sich trotz des gesamten Drucks darauf einlassen werden.
Mit VR meinen Sie die Volksrepublik, nicht wahr?
Genau.
Die chinesischen Hoffnungen sind das eine, demgegenüber aber hat US-Präsident Biden ja jetzt auch noch öffentlich verkündet, er werde Taiwan militärischen Beistand leisten und die Amerikaner sind ja auch präsent vor Ort. Das klingt doch eher brenzlig.
Die USA haben eine informelle militärische Präsenz, eine sehr, sehr kleine in Taiwan und sind natürlich in der Region sehr präsent. Die offizielle US-Politik zur Verteidigung von Taiwan oder auch nicht, ist strategische Ambiguität. Also es gibt kein offizielles Verteidigungsbündnis. Das gab es mal, das ist 1980 ausgelaufen. Und seitdem unterstützt man Taiwan zwar weiterhin, aber man hat keine klare Position, ob man sich im Angriffsfall tatsächlich einmischen würde oder eben auch nicht. Dementsprechend ist nach jeder Aussage von Joe Biden die amerikanische Regierung auch erstmal wieder zurückgerudert. Ja, also das grundsätzliche Konfliktpotenzial ist natürlich da und auch, dass es zum Beispiel durch irgendeinen Unfall dazu kommen könnte, dass etwas stärker eskaliert. Nichtsdestotrotz haben wir zum Beispiel auch eine Reaktion der VR gesehen, die 2 Tage gewartet hat, bis Nancy Pelosi wieder weg war, bevor sie angefangen hat mit ihren Manövern, dass doch, glaube ich, alle Seiten Interesse daran haben, zumindest so eine versehentliche Eskalation zu vermeiden.
Trotzdem wählt Staats- und Parteichef Xi Jinping ja gerade eher deutliche Worte statt Pflugscharen eher Schwerter, oder?
Ja, also die Rhetorik hat sich seit längerer Zeit schon verschärft. Die VR China hat nie offiziell eine militärische Lösung ausgeschlossen. Also man hat nie komplett sich davon distanziert, aber die Rhetorik hat sich noch mehr verschärft. Ich interpretiere das derzeit so als weiteren Versuch, den Druck auf Taiwan und auf Taiwans Partner zu erhöhen, da eben nicht sich weiter aus dem Fenster zu lehnen und quasi sich eher zurückzuziehen, anstatt als eine Erklärung, dass man jetzt irgendwie in den nächsten Wochen oder nächsten Monaten akut irgendetwas plant.
Und was halten Sie von der Möglichkeit, Taiwan platt machen wie Hongkong, Ergebnis militärische Vorherrschaft in der Region, passt?
Ich glaube nicht, dass gerade jetzt in der nahen Zukunft die Volksrepublik etwas tun wird, wo sie den genauen Ausgang nicht kennt. Also wenn man jetzt vor dem Parteikongress zum Beispiel sagt, wir machen das einfach platt, da besteht natürlich immer das Risiko, dass es in irgendeiner Weise eskaliert, die man selber nicht mehr komplett unter Kontrolle hat. Es kann durchaus sein, und ich würde das nicht ausschließen, dass es dazu irgendwann kommt. Ich denke sogar, die Wahrscheinlichkeit ist, wenn es so weitergeht wie derzeit, nicht wahnsinnig gering, dass es irgendwann dazu kommt. Aber man hat natürlich auch die Abwägungssache, dass da bestimmte Faktoren nicht unter der eigenen Kontrolle sind und möchte das zumindest in diesem Jahr und möglicherweise in den nächsten paar Jahren auch eher vermeiden.
Könnte da auch der Ukraine-Krieg eine Rolle spielen? Zwischen der Ukraine und Taiwan liegen 8000 Kilometer, aber den Kriegsverlauf wird Xi sicherlich beobachten, seines Kollegen Putin im Kreml, abschreckend?
Sowohl als auch. Ich glaube, die VR China nimmt daraus mehrere Lektionen mit. Die erste Lektion ist natürlich, dass auch eine in Anführungsstrichen vergleichsweise einfache Invasion, also in die Ukraine einzufallen, ist vergleichsweise einfacher als in Taiwan einzufallen mit Truppen, dass auch das schiefgehen kann. Ja, wo man dachte, das geht bestimmt ganz schnell, auch das kann schiefgehen. So, das hat China sicherlich zur Kenntnis genommen und dementsprechend da seine Schlüsse draus gezogen, dass wenn man dann draufhaut, dann vermutlich richtig. Aber es ist ein sehr großes Risiko. Eine weitere Lektion, die man sicherlich auch daraus gezogen hat, ist, oh, der Westen kann ja tatsächlich wirtschaftliche Sanktionen auch mal ernst meinen. Ich glaube, das hat die chinesische Regierung tatsächlich eher überrascht, dass es da doch eine relativ resoluten absolute Reaktion gab. Und das ist sicherlich etwas, was man auch zur Kenntnis genommen hat. Die dritte Lektion, die China aber auch mitnimmt und wo die Regierung sich möglicherweise bestätigt fühlt in etwas, was sie vorher auch schon vermutet hat, ist, dass der Westen viel tun wird, um nicht in direkte Konfrontation mit einer Nuklearmacht zu geraten. Das ist die dritte Lektion, die China davon mitnimmt. Das heißt, einige davon sind abschreckend, andere davon möglicherweise nicht.
Ist die Existenz eines wirtschaftlich ziemlich erfolgreichen Taiwan vor der Haustür Chinas in der Wahrnehmung der chinesischen Führung eigentlich auch so etwas wie eine Frechheit und Herausforderung?
Es ist natürlich insofern eine Herausforderung, als dass Taiwan hat einen komplexen Hintergrund. Es gibt auch, nicht alle sind kulturell chinesisch geprägt, aber ein großer Teil der taiwanischen Kultur ist stark chinesisch geprägt. Und von der chinesischen Regierung gibt es natürlich die Aussage, Chinesen können keine Demokratie. Ja? Das ist das, worauf man immer wieder verweist. Und Taiwan ist natürlich ein krasses Gegenbeispiel, ein doch sehr stark chinesisch-kulturell geprägtes Land oder de facto Land, das sich seine eigene Demokratie Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre hart erkämpft hat und jetzt eigentlich auch sehr gut lebt. Und das ist, glaube ich, die größte Provokation, dass da eine doch relativ erfolgreiche, kulturell chinesisch geprägte Demokratie vor dem Festland direkt sitzt.
Nochmal zurück auf Anfang. Ihre Meinung, ist das Risiko eines militärischen Konflikts in der Region Westpazifik mit dem Besuch Nancy Pelosis größer geworden?
Vermutlich nicht. Also ich habe keine Glaskugel, ich kann auch nicht schauen, was gewesen wäre, wenn es nicht passiert wäre. Mein Punkt, den ich gerne und häufig mache, ist, China hat da seine eigenen Pläne, seinen eigenen Zeitrahmen vermutlich in irgendeiner Weise, auch wenn wir dafür keine harten Belege haben und man hat bestimmte Sachen geplant und sucht dann, wie in diesem Fall, einen Vorwand, um zu eskalieren. Ja, die Frage ist, wenn das jetzt nicht in Reaktion auf Pelosis Besuch passiert wäre, wären dann nicht ähnliche Eskalationen in Reaktion auf irgendetwas anderes passiert, was China als Provokation deklariert hätte? Also wir müssen ein bisschen weg von dem Gedanken, dass China grundsätzlich nur auf westliche Aktionen reagiert. China hat auch die Macht und die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen, eigene Pläne zu machen. Und das ist der Fall. Dementsprechend möchte ich nicht sagen, dass es eine einzige Aktion von westlichen Ländern da das absolut Ausschlaggebende war, was jetzt irgendwie das Ganze außer Kontrolle bringt.
Herzlichen Dank, Mareike Ohlberg, für dieses Gespräch und für den Besuch im Studio.
Ich danke auch.
Das waren Informationen von Mareike Ohlberg, Senior Fellow im Asienprogramm des German Marshall Fund. Warum rastet China im Fall von Pelosis Taiwan-Besuch so schnell aus? Die innerchinesische Sicht zum Konflikt liefert Ihnen jetzt aus Peking unser Korrespondent Benjamin Eisel.
Taiwan ist ein Teil des chinesischen Landes. Taiwan-Problem ist ein chinesisches
Zhao Lijian, Sprecher der kommunistischen Staats- und Parteiführung am 29. Juli. Taiwan sei ein untrennbarer Teil Chinas, die Taiwan-Frage sei Chinas innere Angelegenheit und China sei gegen jeglichen offiziellen Kontakt mit Taiwan von Ländern, die diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik unterhalten. Was Zhao Lijian hier runterbetet, gehört zum Standardrepertoire jeglicher Vertreter der Volksrepublik. Der Anspruch Chinas auf Taiwan besteht schon seit der Gründung der Volksrepublik 1949. Doch in den letzten Jahren ist das Thema Taiwan nochmal deutlich nationalistischer aufgeladen worden. China ist mächtiger geworden, wirtschaftlich und politisch, und zwingt alle Länder, die mit der Volksrepublik Beziehungen haben wollen, Taiwan diplomatisch zu ignorieren. Der jetzige Staats- und Parteichef Xi Jinping hat die Taiwan-Frage zu einer Art Schicksalsfrage für die chinesische Nation gemacht.
Als Xi Jinping nicht an der Macht war, war das eine andere Nummer. Es war eine andere Situation und Stimmung. Und Xi Jinping spitzt schon die Lage sehr zu.
Die Journalistin und Buchautorin Didi Kirsten Tatlow.
Möglicherweise eins von den wichtigsten Gründen, warum er jetzt zum dritten Mal Führer der KP in Peking werden will, was ja natürlich Normen gebrochen hat und sehr skeptisch in vielen Ecken in China auch gesehen wird, war, dass er der Meinung war, dass keiner außer ihm Taiwan zurückholen kann. Also so ein bisschen diese Donald-Trump-Komplex, only I can save America, nur ich kann Taiwan zurückholen.
解决台湾问题
Die Lösung der Taiwan-Frage und die vollständige Vereinigung seien die unerschütterliche historische Aufgabe der Kommunistischen Partei und der Wunsch aller Chinesinnen und Chinesen, so Xi Jinping in seiner Rede zum 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei im vergangenen Jahr. Diese wörtliche Wiedervereinigung mit Taiwan solle auf jeden Fall gelingen. Immer wieder wird mit Gewalt gedroht. Dass die demokratisch regierte Insel nie Teil der Volksrepublik war, spielt dabei keine Rolle. In den vergangenen Jahren ist die Propaganda in den Staatsmedien und in den Lehrplänen in der Volksrepublik in Bezug auf Taiwan noch einmal hochgefahren worden. In Online-Netzwerken wie Weibo hetzen ultranationalistische Blogger. Der Besuch Nancy Pelosis in Taiwan wurde in China als nie dagewesener Affront gewertet. Als die US-Spitzenpolitikerin Anfang August in Taiwan landete, brach Weibo zusammen, war stundenlang nicht erreichbar. In der Logik der Kommunistischen Partei waren die groß angelegten Militärübungen rund um Taiwan eine notwendige Konsequenz des Besuchs, so Bonnie Glaser vom Think Tank German Marshall Fund in den USA. Die Staats- und Parteiführung sei besorgt, die USA könnten Taiwan irgendwann als unabhängigen Staat anerkennen.
I'm sure the Chinese are very concerned about that. So I think they want to stop this slippery.
China will dieses Rutschen in Richtung einer Unabhängigkeit Taiwans stoppen. Deswegen fühlt sich die Regierung verpflichtet, die roten Linien noch einmal zu unterstreichen, um die USA wissen zu lassen, wir machen ernst hier und wollen eine Unabhängigkeit verhindern, bevor es wirklich gefährlich wird. Und ich denke, China hat diesen Besuch identifiziert als Punkt, wo die rote Linie gezogen werden soll. Vielen nationalistischen Chinesinnen und Chinesen gingen die groß angelegten Militärmanöver nach dem Besuch Nancy Pelosis in Taiwan allerdings nicht weit genug. Online forderten zahlreiche Blogger, die demokratisch regierte Insel doch gleich militärisch einzunehmen. Andere zeigten sich enttäuscht, dass das Flugzeug der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses nicht vom chinesischen Militär abgeschossen wurde. Während sich nationalistische Kommentatoren gegenseitig hochschaukeln und die chinesische Staats- und Parteiführung fest und steif behauptet, alle Chinesen, auch die Taiwaner, sehnten sich nach einer Vereinigung, schreckt viele Menschen in Taiwan eine solche Rhetorik ab. Immer weniger fühlen sich dort als Chinesinnen und Chinesen.
Wenn man so eine ganz grobe Linie ziehen will, dann kann man sagen, dass je jünger die Leute sind, desto mehr fühlen die sich als Taiwanerinnen und Taiwaner und also auch nicht irgendwie mit der Volksrepublik verbunden. Und die älteren Semester, so ganz grob gesagt, die fühlen sich mehr als Chinesen und haben da mehr Verständnis dafür.
Anna Marti im ARD-Podcast Welt macht China. Sie leitet die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung in Taiwans Hauptstadt Taipei. Nach dem chinesischen Bürgerkrieg 1949 ziehen sich die Verlierer des Kriegs, die Anhänger der Republik China, nach Taiwan zurück. Im restlichen China entsteht die Kommunistische Volksrepublik. Doch die Insel, früher selbst eine Diktatur, hat sich seit den 1980er Jahren zu einer lebhaften Demokratie entwickelt, mit Bürgerrechten wie Pressefreiheit, Demonstrationsrecht und Rechtsstaatlichkeit. Das wollen die wenigsten in Taiwan zugunsten der Kommunistischen Volksrepublik aufgeben. Egal, ob sie sich nun als Chinesen fühlen, als Taiwaner oder als beides, erklärt Anna Marti von der Friedrich-Naumann-Stiftung.
Da gibt es Umfragen in regelmäßigen Abständen dazu, eben nicht nur, wie man sich, also was für eine Identität man hat, ob man sich als Chinese oder Taiwaner sieht oder Taiwanerin, sondern auch, was die Haltung ist, ob man denn sich zur Volksrepublik zugehörig fühle oder ob man dafür ist, dass Taiwan zur Volksrepublik dazukommt. Und dieser Anteil sinkt seit langem und ist jetzt, glaube ich, in den niedrigen 3% Anteilen. Also das ist sehr, sehr wenig.
Das dürfte auch der kommunistischen Regierung in Peking nicht entgangen sein. An der Rhetorik und an der Taktik ändert dies jedoch nichts.
Il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, la plupart de la population de Taiwan sont pour la réunification. Mais pourquoi maintenant ils sont contre?
In einem Interview mit dem französischen TV-Nachrichtensender BFM sagt der chinesische Botschafter in Frankreich, Lu Xiaoye, Anfang August, man müsse die Taiwaner umerziehen nach der, wie er es nennt, Wiedervereinigung. Die regierende Partei DPP von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen verbreite extremistische Propaganda, die gegen die Volksrepublik gerichtet sei.
On va faire une rééducation. Je suis sûr que à ce temps-là, la population de Taiwan.
Die Aussage des chinesischen Botschafters sorgte weltweit für Empörung. besonders aber in Taiwan. Auch dort weiß man von den Umerziehungslagern für Muslime im chinesischen Landesteil Xinjiang. Die chinesische Staats- und Parteiführung hat sich nach Ansicht mancher Analysten in eine Ecke manövriert, aus der sie nur schwer wieder herauskommt. Auf der einen Seite der Anspruch der Volksrepublik und die gestiegene Erwartung in der Bevölkerung, Taiwan in die Volksrepublik einzugliedern. Auf der anderen Seite die freiheitliche Gesellschaft Taiwans, die sich so weit von China entfernt fühlt wie nie. Die ehemalige britische Kolonie Hongkong diene vielen in Taiwan als abschreckendes Beispiel dafür, was passieren könne, wenn die Regierung in Peking die Kontrolle übernehme, so die China-Expertin und Autorin Didi Kirsten Tatlow.
Die freie Presse ist kollabiert. Es sind ja fast 200 Leute jetzt wegen dieses sogenannten Nationalsicherheitsgesetz verhaftet worden. Es kommt eine politische Säuberung in Hongkong vor. Die Taiwanesen sind überhaupt nicht blöd. Die verstehen das, die sehen das alles und die verstehen das sehr wohl. Also es liegt wirklich an Peking jetzt, Schritte nach hinten zu machen. Sprich, die Situation nicht zuzuspitzen. Und wer da irgendeinen Einfluss ausüben könnte, das ist eine andere Frage. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation.
Pelosi in Taiwan, warum China so ausrastet, Benjamin Eisel berichtete. Hören Sie auch gern rein in einen weiteren Weltzeit-Podcast. Taiwans Dilemma. Unabhängig, unsichtbar, unabänderlich? Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.